ARD. Unter dem Gras darüber. 33.
Die Amerikaner waren ja bekannt und sind es wohl auch heute noch als sehr kinderlieb. Und dann haben sich natürlich auch erstmal über die Kinder haben sich da so Beziehungen und Freundschaften entwickelt. Und natürlich das sogenannte deutsche Fräulein hat das auch sehr schnell begriffen, dass man Nylons und Zigaretten und Kaffee und die schönsten Sachen dieser Welt kriegen konnte. Und es war schon so, was man dann auch beobachtet hat, dass viele Mädchen den Amis mit Blumensträuße entgegengelaufen sind. Nicht? Also in kürzester Zeit haben sich da also Freundschaften und Verbindungen und Liebschaften aufgemacht. Und diese Mädchen und diese Frauen waren natürlich nicht geachtet und nicht geehrt von der deutschen Bevölkerung. Überhaupt nicht. Man hat sich immer etwas distanziert. Da auch so eine Ami-Schickse da, ne?
Eines Tages, als wir uns verbeugten, brachte uns diese jungen Mädchen, die da immer die Türen öffneten, brachten mir einen wunderbar großen Präsentkorb mit lauter amerikanischen Sachen drin. Zwei Stangen Zigaretten, Dosen mit Bohnen und Butter und Whisky. Also geradezu ein Traum. In der damaligen Zeit, da stand drauf, Madeleine Bethke. Ich trat unter meinem Mädchennamen auf. Und dann war ein großes Kuvert, lag da drin und da waren Fotos von mir, die während der Vorstellung aus dem Zuschauerraum gemacht worden waren. Und dann stand da drin, der schönsten Frau Europas. Und das war natürlich ein großes Hallo im Theater. Und dann dank Zigaretten habe ich erstmal auf dem schwarzen Markt gleich für Thomas ein paar Schuhe gekauft. Und eine Lederhose habe ich eingetauscht. Merkwürdigerweise eine bayerische. Da gibt es noch Fotos, Thomas, die anhat. Und ein Hemd. Und für mich habe ich eine Bluse. Also es war ein Segen, ganz wunderbar. Und da war auch ein Name drunter, den konnte ich eh nicht irgendwas mit Major oder so. Ich konnte das eh nicht entziffern. Und ein paar Tage später hatte ich schon wieder so einen Korb. Naja, das machte natürlich die Runde und ich war der König von Siam im Theater. Und dann kam der Direktor von dem Theater auf mich zu und sagte, also weißt du, Madeleine, da hat mich doch so ein amerikanischer Offizier angerufen, der hat ja geschrieben. Ich sage, mir hat keiner geschrieben. Doch, sagt er, der hat ja doch so eine Körbe, das ist der dir immer diese Körbe. Ach, sag ich, ja und, was wollte der? Ja, der wollte dich gerne kennenlernen. Und der hat uns beide eingeladen. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Lange Rede, Sinn, es wurde natürlich immer wieder, kam noch mal ein Briefchen und eine Flasche Whisky. Und da hat er gedacht, habe ich gedacht, der denkt wohl auch gerne, ich saufe gerne. Also, und dann kam der Direktor und sagte, du stell dich mal nicht so an, Mensch, das ist für uns sehr gut. Ich habe nämlich rausgekriegt, dass der so ein Offizier ist, der viel mit Theatersachen auch genehmigt und sowas, nicht? Also da müssen wir schon aus diesen Gründen hin. Und das hat mir ja nur eingeleuchtet und habe ich gedacht, naja, ist gut. Und dann war eine Aufregung, dann ging das durchs ganze Ensemble, Mensch, die Bethke, die fährt heute Abend irgendwo nach Wannsee. Und da wurde beraten, wie ich mich jetzt zurechtzumachen habe. Also mir waren ja unterdessen Haare gewachsen, aber in keinster Weise sehr viele und es sah nicht sehr doll aus. Und dann haben sie gesagt, du setzt die Perücke wieder auf, die schwarze mit dir. Ich sage, ich laufe dahin mit meinem Wehrmachtsdeckenjacke da, nicht? Also kommt gar nicht. Und dann so ein Hut da mit so Brillanten drauf, also das mache ich doch nicht. Nein, und wir leihen dir was zum Anziehen. Und da hatte ich dann für mich entschlossen, nein, ich mache es so, wie ich wirklich bin. Ich habe gedacht, naja, da hat er eh genug. Ne? Und so war es denn auch. Ich sah im täglichen Leben, sah ich ja nach nichts aus. Aber ich kann man gut zurecht machen. Ich habe mich normalerweise im damaligen Leben kaum zurecht gemacht. Ne? Also ich habe mich abgeschminkt, habe mir vielleicht die Lippen ganz bisschen und ansonsten so, wie der Gott mich geschaffen hat. Und das war nicht so doll. Ne? Und meine schöne feldgraue Uniform angezogen, nicht mit dem Jacken drauf und so. Und dann stand, ist eine wahre Geschichte wirklich, am Bühneneingang stand ein weißer Buick. Das war so ein amerikanisches Auto, also das Allerfeinste mit, was es gab damals, mit roten Ledersessel drin. Und da saß ein Schwarzer als Chauffeur. Und Gott sei Dank hatte ich ja unseren Direktor da mit, nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ein bisschen, die Spucke blieb mir ein bisschen weg. Und ich war, oh, mir war ganz komisch. Boah, habe ich gedacht, das wird ja jetzt furchtbar. Und dann sind wir nach Wannsee raus und natürlich in der Villa, wie die alle dann da so fein hausten, riesen erleuchtetes Haus. Und man sah, dass da viele Menschen drin waren. Und da ging so eine Freitreppe darauf in das Haus. Oh, furchtbar, wie ich daran denke. Und ich steige aus und da sehe ich, wie ein Ami, ein amerikanischer Mann in Uniform, die Treppen da runterkommt. Und dann kam der ran an mich und sagte ganz erstaunt in gebrochenem Deutsch, ob ich die Frau Bethke bin. Und habe ich gesagt, ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass der stutzte, dass der mich natürlich nicht erkannt hat, ne? Und dann gingen wir diese Treppen, der hakte mich aber gleich so unter, so nahm so einen festen Griff, so als wenn das das Normalste der Welt wäre. Und dann gingen wir die Treppen und wurde es ja nur immer heller. Und dann, ich guckte ganz stur geradeaus, weil ich dachte, dann sieht er mich vielleicht nicht. Und dann merkte ich aber, dass er sich mir anguckt und dachte, aha, naja, gut. Mhm. Aber der war, hatte eine ganz tolle Art, ganz toll. Und da waren ganz viele Leute, amerikanische Offiziere mit ihren Frauen und so ein Buffet, das habe ich ja gleich erspäht. Und dann sagte er ja auch, wir sollten erstmal was essen und was trinken. War, fand ich schon mal toll. Der hat natürlich gewusst, dass wir alle Kohle am Schieben, ne? Ich habe das aber in ganz vornehmer Manier gemacht, habe mich da nicht drauf gestürzt, sondern mich ganz als Dame habe ich mich gesehen. Und dann stand er immer hinter mir, immer zu, kam hinter mir und dann nahm er mich mal weg und sagte, ich sollte ihm noch mal was erzählen von mir. Und das habe ich dann frank und frei gemacht. Und habe ihm also nur in Stichworten ein bisschen von dem Schicksal erzählt, was ich gerade durchlebt hätte und dass ich jetzt anfangen würde, eben wieder ein bisschen Fuß zu fassen und dass ich froh wäre, dass ich eine Arbeit hätte und dadurch auch die gute Karte da, Lebensmittelkarte und auch für meinen Sohn. Und aber dass meine Wohnung, die frühere ausgebaut, dass ich keine Nachricht von meinem Mann hätte und dass Familie alle, ich wüsste gar nicht, wo die alle leben und so. Aber nicht da, wirklich nur in kurzen Stichworten. Und ich merkte, wie der darauf reagiert, das war ganz toll. Und dann konnte ich natürlich auch mein bisschen meine Berliner sarkastischen Humor nicht an. Ich sage, ich weiß, dass Sie jetzt dolle von mir enttäuscht sind. Und ich frage, warum? Ja, sag, ich habe ja doch meine schöne schwarze Perücke nicht auf und mein schönes hellblaues Tütü. Ne? Und da hat er dann gesagt, dass ich ihm so aber lieber wäre. Und das fand ich ganz toll. Und aus dieser Begegnung entwickelte sich eine richtige Liebe. Ich habe mich sehr dagegen gewehrt am Anfang. Weil ich moralisch mich sehr an den Vater meiner Kinder gebunden fühlte. Und ich das irgendwie also als Verrat fast angesehen habe. Aber ich konnte mich dagegen nicht wehren. Und dann habe ich auch gedacht, nein, das mache ich. Das mache ich, ich lasse mich darauf ein. Das tut mir gut. Und das hat mir sehr gut getan. Der hat rührend für den Thomas gesorgt und uns ging es dann also ernährungsmäßig und seelisch so viel besser. Und ich denke, habe immer gedacht, und nicht, weil ich das so idealistisch gesehen habe, sondern weil ich es wirklich geglaubt, dass das eigentlich der Mann meines Lebens gewesen wäre. Weil wir uns wahnsinnig gut verstanden haben. Also, und er wollte, dass ich unbedingt mit ihm nach Amerika gehe, zurück. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Das geht nicht. Und ich weiß nicht, ob mein Mann noch lebt und wenn er lebt. Und ich hätte das auch moralisch irgendwie nicht hingekriegt. Also das wäre mir also geradezu unmöglich erschienen.
Ich bin ein Jahr nach dem Krieg geboren. Ein gutes Jahr danach, im Juli 1946. Meine Mutter war Ostpreußin, sie war Flüchtling Im September 1945 kam sie nach Wiesbaden. Dort hat sie meinen Vater kennengelernt, also den Mann, der dann mein Vater wurde. Ein Amerikaner, also ein Besatzungssoldat. Der war erst 22. Meine Mutter dachte selbstverständlich an Abtreibung, obwohl das ihren moralischen Vorstellungen vollständig zuwiderlief. Aber sie war nicht besonders religiös, aber sie kam aus einer sehr kleinen Stadt in Ostpreußen und sie fand es ja schon selber sehr schlimm, dass sie mit einem Amerikaner ein Verhältnis hatte. Ihre Familie hat sie geächtet, weil sie von so einem Ami ein Kind bekommen hat. Sie kam sich sehr allein und verlassen vor und auch irgendwie schlecht. Und sie hat nicht den Kopf hochtragen können. Sie dachte, also ich bin wirklich die Frucht der Sünde. Und so hat sie sich wohl auch verhalten und so wurde sie auch behandelt dann von den Zimmerwirtinnen. Das ist eine Aminutte.
Also ich bin 1946 geboren, im Februar. In Potsdam. Also irgendwie habe ich so als Erinnerung ein sehr geborgenes Zuhause. Ich hatte keinen Vater, aber dafür hatte ich zwei sehr originelle und sehr unterschiedliche Mütter, kann man mal sagen. Die lebten beide zusammen in dem Haus in Potsdam und hatten auch den Krieg sehr erfolgreich gemeistert. Also ich kann mich überhaupt nicht an irgendwelche Entbehrungen erinnern. Wir haben auch nie gehungert. Meine Mutter war so tough, die hat gehamstert und sie erzählt, dass irgendwann mal so eine Pflegerin kam, um nach den Kindern zu gucken und sagte, da wäre ja endlich mal ein rosiges, dickes Baby, also was man nicht unterernährt ist und so. Insofern kann ich mich auch überhaupt nicht an irgendwelche Mängel erinnern. Mein Vater ist sozusagen, also mir eigentlich unbekannt. Meine Mutter ist vergewaltigt worden von Russen und aber sie hat das eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, wo es sicherlich auch ganz schrecklich war, aber sehr, wenn man sagen, mit Abstand betrachtet, sie hat das eben gesehen, so ist das in Kriegszeiten. Das passiert fast allen Frauen und sie hat sich auch nie geschämt dafür. Und als sie merkte, dass sie schwanger war, hat sie gesagt, so, jetzt bin ich gerade noch jung und ich wollte eigentlich viele Kinder und habe nur zwei. Und sie waren also nicht boshaft oder gemein und so. Sie hat also einfach beschlossen, dass sie das Kind wollte. Und sie sagte immer zu mir, ich wäre ihr Wunschkind gewesen. Und sie hat das auch nie bereut. Und ich habe, muss sagen, was das betrifft, auch niemals irgendwie irgendein, je was Schlechtes in meinem Leben darüber gehört. Ich habe damit gar keine Probleme. Ich habe schon mal nach meinem Vater gefragt, als ich klein war. Wo ist denn mein Vater? Weil irgendwie in der Siedlung, wo wir da wohnten in Potsdam, wohl jemand mal zu mir gesagt hat, du bist ein Russenkind. Da war ich ganz empört und bin nach Hause gegangen und habe wohl gefragt, wer ist denn mein Vater? Und da hat sie, oder wo ist der denn? Und da hat sie gesagt, ja, der ist in Russland. Sie war ja noch verheiratet, also den Vater meiner Brüder, den kannte ich ja. Das war ein ganz reizender Mann. Den mochte ich sehr gerne, mochte mich auch. Aber ich wusste, dass es nicht mein Vater ist. Und dann war ich wieder zufrieden. Gut, der ist in Russland und da habe ich nie wieder nachgefragt. Und dann habe ich wohl noch mal später gefragt, da war ich schon 11, da habe ich sie plötzlich auch mal gefragt, wer ist denn nun überhaupt mein Vater? Und da hat sie gesagt, ja, den kenne ich nicht. Und also mit sich, es war wahrscheinlich ein russischer Offizier und sie weiß nichts über ihn. Und mehr könnte sie mir auch nicht sagen. Und dann habe ich plötzlich zu ihr gesagt, ach so, deswegen bin ich so musikalisch. Also mir ist auch nie irgendwie was über Russen, was Schlechtes erzählt worden. Das wollte ich damit mal ausdrücken. Also immer eigentlich als, dass sie sehr freundlich, sehr kinderfreundlich, sehr lieb, eigentlich großzügig und ist mir nie als Schreckensbild, auch nicht als DDR-Besetzer oder irgendwie was Unmögliches. Solche Wertungen gab es in unserer Familie überhaupt nicht. Wie sowieso nie irgendetwas Fremdländisches, also je in irgendeiner Art und Weise als was Schlechtes dargestellt wird. Im Gegenteil, also wir waren eigentlich immer Kosmopoliten, kann man sagen.
Mein Vater wurde im März 1946, musste er halt wieder zurück nach Amerika, also per Schiff. Meine Mutter hat es als ein Verlassen gedeutet. Sie hat überhaupt nicht klar gesehen, dass er gar nichts machen konnte dagegen. Aber es waren vor allem die Sprachschwierigkeiten. Sie glaubte ja auch, er sei Jude und das war ihr sehr schlimm. Weil sie war halt so erzogen, dass also Juden irgendwie was ganz Schreckliches sind und ausgerechnet sie kriegt ein uneheliches Kind von einem Juden. Also meine Mutter stellte sich vor, Erlicht lebt in Reichtum und in Freuden und er lässt sie sitzen und tut nichts, um sie zu holen. Und das kann ja nur einen Grund haben, weil er und seine Familie jüdisch sind und ihm nicht erlauben, dass er ein deutsches Mädchen heiratet. Meine Mutter war und ist auch noch heute Antisemitin, obwohl sie selber das nicht so ausdrücken würde, sondern die Juden sind halt anders, gefährlich, hochintelligent, dämonisch, können auch sehr charmant sein. Aber sie sind drauf aus, die arischen Mädchen zu schänden, das ist ja wohl klar. Und sie, blonde, blauäugige, junge Frau, arisch, wurde dann von so einem Übermenschen geschändet, von so einem Überjuden. Also es konnte ja nur ein ganz besonderer Jude sein, der dem das gelungen ist. Wenn er krummnasig mit abstehenden Ohren so gewesen wäre, hätte sie ihn ja erkennen können, den Teufel. Meine Oma, mütterlicherseits, sie hat sich geweigert, mich im Kinderwagen auszufahren oder auch mit mir in der Stadt rumzugehen, weil sie behauptete, das habe ich selbst gehört, das weiß ich, nein, das Kind sieht so ausländisch aus, mit dem möchte ich mich nicht zeigen. Da waren auch in der Nachbarschaft Flüchtlinge aus Polen. Ich weiß nicht, Deutschpolen oder was auch immer. Jedenfalls, ich bin groß geworden mit Ausdrücken wie das Polackenweib hat schon wieder das und das gemacht. Und die polnischen Jüdinnen, das sind zwar die schönsten Frauen, aber das sind die allerschlimmsten. Meine Mutter hat nämlich den Rest der Welt als absolut feindlich empfunden. Und sie hatte vor allem Angst. Und sie hat nur schlecht über andere Leute geredet. Alle waren böse. Die bösen Zimmerwirtinnen, die bösen Vermieter, die bösen Nachbarn, die bösen Kinder auf der Straße. Ich durfte nie erzählen, wie wir leben und überhaupt nichts. Also ich sollte immer alles verheimlichen. Ich sollte verheimlichen, dass ich keinen Vater hatte, wenn wir wohin kamen. Ja, es ging nur darum, was die Leute denken. Immerzu.
Die ersten Erinnerungen sind das Alleineleben mit meiner Mutter, was wunderschön war. Das kann ich nur im Nachhinein sagen, weil irgendwann dieser kriegsgefangene Vater wieder einbrach in diese Gemeinschaft. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe in Erinnerung, dass meine Mutter mir sehr viel vorgelesen hat. Da war ich ja dann schon 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt. Dass sie mir alle Märchen, die ich hören wollte, abends, mittags vorgelesen hat. Und da ich ein ziemlich dünnes Kind war, musste ich mittags immer schlafen, bekam Lebertran und musste mich dann hinlegen. Und dann hat sie immer gesagt, pass mal auf, du versäumst nichts. Ich mach das Radio an und da sind Menschen drin und die erzählen Geschichten über Mittag. Das muss offensichtlich Kinderfunk gewesen sein. Und wenn du aufwachst, dann habe ich eine Geschichte für dich. Und das war eine tolle Zeit. Und ich habe meine Mutter in dieser Zeit auch in Erinnerung als eine sehr lebendige Frau und sehr warmherzige Frau. Und wir waren einfach ein tolles Gespann, hatte ich das Gefühl. Die war so sehr, heute würde man sagen, emanzipiert. Aber damals war sie einfach lebendig und ging arbeiten und ging organisieren. Und wir gingen hinter Zügen her. Ich durfte schon mit und durfte Sachen halten. Ich durfte schon eine Kartoffel halten, wenn wir Kartoffeln gefunden haben. Und von daher habe ich in dieser Phase nur schöne Erinnerungen an die Nachkriegszeit. Und es änderte sich eben schlagartig, als mein Vater wieder da war.
Wir haben einmal Nachricht bekommen durch einen Kameraden meines Mannes, dass er lebt. Und dann kam dann erst diese Rote Kreuzkarte. Und dann habe ich in der Nacht vom Wecker auf der Seite von der Couch so ein Geräusch gehabt. Nach einer Weile habe ich gedacht, das klingt wie Morsezeichen. Und da sage ich, also dann ist das ein Zeichen von meinem Mann. Und Mutti wieder, naja, du musst doch dran denken. Ich sage, nein. Sagt, deine Fantasie. Und abends um 10 klingelt es 3-mal an der Tür, das war immer unser Zeichen gewesen.
Und den Abend vorher hat es auch dreimal geklingelt und ich sause hin, reiß die Tür auf und ein fremder Mann steht da. Und da bin ich also bloß an die Korridorwand gesunken, sag, wie können Sie dreimal klingeln? Und den nächsten Abend habe ich natürlich die Tür nun nicht aufgerissen. Und da sagt eine Stimme hinter der Tür, willst du mich nicht reinlassen? Und da war es mein Mann. Und war natürlich herzliche Begrüßung. Die Kleine, die war schon im Bettchen. Die war nur inzwischen 5 geworden. Und wir gehen an das Bettchen. Und ich sage, Vati ist da. Und sie steht auf, ganz kerzengerade in ihrem Bettchen und sagt ihr Gedicht auf, was ich ihr gelernt hatte. Mein lieber Vati, nun bist du daheim. Kein Mensch kann glücklicher als wir nun sein. So lange haben wir gewartet und oft gedacht, was wohl jetzt unser Vati macht. Nun bist du bei uns und nicht wahr? Nun bleibst du doch für immer da. Also es gab ja so viele Fremde und sie konnte sich ja auf sein Gesicht nicht mehr entsinnen und steht gleich kerzengerade und sagt ihr Gedicht auf, gell? Und dann hatte er Blockschokolade mitbekommen in Wien und sie saß dann auf seinen Schoß und hat die Blockschokolade geknabbert.
Meine beiden Töchter, die Ältesten, sind ja vor dem Kriege geboren. Die eine habe ich gerade noch als Baby gesehen und dann habe ich sie nie mehr wieder gesehen, zumal ich lange im Lazarett war und meine Familie damals zwangsevakuiert worden ist. Und ich wusste eine lange Zeit gar nicht, wo sie überhaupt waren. Als sie aus dem Krieg zurückkam, klingelt sie bei mir und meine Frau arbeitet, die ist wissenschaftliche Hilfsarbeiterin gewesen da. Und die hatten da eine Zugefrau, die hatten wir schon Jahre, und die machte die Tür auf, starrte etwas und sagte, schrie dann auf, mein Gott, Herr Lemme, Sie sind zurück. Ja, sagte ich, bin zurück. Und dann sagte ich, wo ist meine Frau? Ja, die arbeitet noch, die ist im Laboratorium. Ach so. Und meine Kinder, ja, die sind oben im Haus. Dann bin ich draufgegangen in das Zimmer und da standen da zwei kleine Mädchen. Die waren da 10 und 11, glaube ich, ja. Und dann sagt die zu der Größeren, ich nehme an, du bist Inge. Die machte einen Knicks, brav, und sagte, ja. Und dann sagte ich, und du bist Helga, nehme ich an. Ja, sagten die. Und dann raffte sich Inge auf und sagte, bist du unser Vater? Ja, sagte ich, bin euer Vater. Das muss man sich so vorstellen, man kommt nach Hause, da stehen zwei fremde Mädchen und dann stellt sich heraus, das sind die Töchter. War sehr merkwürdig.
In Friedberg haben wir ihn abgeholt und da sah er eben aus wie ein zum Tode Geweihter in so einer alten, zerschlissenen Uniform mit so einer russischen Kappe auf dem Kopf. Und so waren wir die erste Nacht waren wir im Hotel und haben ganz lange miteinander geredet. Es war eine unglaubliche Fremdheit zwischen uns. Und ich weiß, ich hatte damals rote Fingernägel und mein Mann hatte dann auf diese roten Nägel geguckt und hat gesagt, ist das wieder so eine amerikanische Sitte, die hier ausgebrochen ist, ne? Der hatte ja nun unheimlichen Hass gegen die Amerikaner, weil die ihn an die Russen ausgeliefert hatten, ne? Vermutete natürlich, dass ich vielleicht ein sehr lockeres Leben geführt hätte, vielleicht in der Zeit, ne? Wo ich ihm weder von dem Amerikaner noch von den Russen meine Erlebnisse erzählt hatte da in den ersten Nächten, wo wir alle zusammen waren. Wir waren da 2 Nächte zusammen und dann kamen wir hier nach Frankfurt und da ist er ja gleich in die Klinik gekommen und da habe ich ihn dann besucht und da hat er mich eigentlich vergewaltigt im Krankenhaus. Überhaupt, die ganze Zeit hatte das was von einer Vergewaltigung.
Also, mein Eindruck war ja zuerst mal das sehr Unschöne, dass die besoffenen Armeesoldaten mit deutschen Fräuleins auf der Behelfsbrücke in Heidelberg, weil ja die eine zerstört worden war, gingen. Und ich ja als Heimkehrer überhaupt nicht wusste, was für Sitten da sinnig war. Jedenfalls, es war ein breiter Trottoir, ne? Und ich bin da nicht runter und bekam von dem Ami auf Deutsch gesagt einen kräftigen Arschtritt, weil ich nicht runtergegangen war. Und da kam in mir zuerst einmal der Zahn und dann habe ich mir mal die deutschen Mädchen so angeguckt und habe mir noch überlegt, wie das noch vor ein paar Jahren war, als sie noch die BDM-Blusen anhatten. Wie sowas eigentlich möglich ist. Das war eigentlich mein erster miserabler Eindruck. Und das auch dann die ganze erste Zeit auf den Straßen, auf der Neckarwiese. Dass Frauen und Mädchen, die man früher so ein bisschen angehimmelt hatte, sogar dann auf einmal hier mit den Amis loszogen und irgendwie wurden sie mir da auch ein bisschen zuwider.
Dann das Wiedersehen mit seinem Sohn. Das war auch eine ganz dramatische Geschichte. Der Thomas macht den Diener vor ihm, als er ihn sah und fragte mich, wer ist denn das? Und da habe ich gesagt, es ist dein Vater. Das hat der Thomas gar nicht über die Lippen gebracht. Der sagt, ich kenne den doch gar nicht. Und das ist nie zwischen dem Vater und dem Sohn, es ist nie zu einer wirklichen Zuneigung gekommen. Der Vater hat den Thomas eigentlich immer abgelehnt und der Thomas hat um die Liebe zu seinem Vater dann später sehr gerungen als Kind. Und als dann die Brigitte geboren wurde, die hatte dann einen angeborenen Herzfehler, stellte man dann fest. Und es war also ein Sorgenkind wiederum. Und wurde von dem Vater nur, es war nur das Kind, was er wirklich erlebt hat, sehr verwöhnt. Und sein Räuberlieschen, wie er es nannte, er war rührend mit der. Aber den Sohn hat er total abgelehnt und der fing dann an, ins Bett zu machen. Dann fingen diese Geschichten an, ne?
Ich kann mich daran erinnern, dass plötzlich ein fremder Mann in die Wohnung kam. Danach änderte sich alles. Meine Mutter gab fast alles auf. Ich habe in Erinnerung, sie ist nicht mehr so lebendig gewesen. Sie hat vor allen Dingen mich aufgegeben. Das habe ich ihr am meisten übel genommen. Und mein Vater bekam die ganze Aufmerksamkeit und Liebe von ihr, weil er war ja mit Tuberkulose zurückgekommen. Und er hatte keine Ahnung von Kindern. Ich glaube, ich war das Kind, was er sowieso nicht kannte und ihn nervte, weil es dauernd Ansprüche stellte und da dauernd in der Wohnung rumdackelte. Und meine Mutter wurde mir immer fremder, also wir machten keine schönen Sachen mehr zusammen. Und dann setzte er einfach ein, aus Nervosität, denke ich heute, dass ich geschlagen wurde. Und was ich ihr übel nehme, ist, dass sie das nicht verhindert hat.
Gut, ich meine, meine Frau war also nun 10 Jahre selbstständig und musste plötzlich also auch wieder, möchte mal sagen, auf den Posten des zweiten Offiziers zurücktreten. Was ja ein bisschen schwer gefallen ist. Dann hat sie ein paar Bekannte gehabt in etwas nobler Gesellschaft, in etwas neureicher Gesellschaft, die mir nicht gepasst haben, die wir dann langsam abbauen mussten. Die alten Freundschaften wurden wieder erneuert. Und jedenfalls noch etwa ein Jahr war die See wieder spiegelglatt.